Also ich habe immer safter Stimme, aber also ein bisschen, dass man so besser sonst hört, gut. Wir dürfen heute unsere Predigserie, die fantastischen fünf, abschließen mit dem letzten von diesen fünf, mit der Freude. Mit der Liebe haben wir angefangen. Und mit der Freude hören wir heute Morgen auf. Also so wie richtig in einem romantischen Film. Oder? Es fängt irgendwie auch mit einer Liebesgeschichte an und es hört mit viel, viel Freude auf. Und Freude, sich freuen, jubeln, hüpfen vor Freude, das ist immer wieder ein Thema in der Bibel. In der Bibel ist Freude ein zentrales Thema, weil Gott ein Gott für Freude ist. Ein Gott, der uns Freude schenken will. Und ein Gott, der sich freut, wenn wir uns freuen. Er freut sich an unserer Freude. Und der Apostel Paulus sagt, dass Freude eine Frucht vom Heiligen Geist ist. Eine Frucht, die soll in uns wachsen, nach Galater 5,22. Als Christen sollten wir eigentlich von ganzem Herzen können sagen, was ganz ein berühmter Schweizer Mal hat gesagt, Freude herrscht. Freude ist das, was unser Leben bestimmen soll. Was soll in uns herrschen, was uns prägen soll. Und das auch ganz wortwörtlich. Weil wenn Gott vor Freude ist und Gott sitzt auf dem Thron und herrscht, dann herrscht die Freude ganz wortwörtlich. Im ganzen Universum. Und als Jesus Nachfolger sollte eigentlich Lebensfreude, also sollte unser Leben Lebensfreude ausstrahlen. Sollte ansteckend sein. Und immer wieder darum werden wir auch in der Bibel aufgefordert, auch von Paulus zum Beispiel, ich habe es hier aufgeschrieben, Philipper 4,4 oder 1. Thessalonicher 5,16, freut euch. Und im Thessalonicher sagt er sogar, freut euch alle Zeit. Das ist recht viel Freude, oder? Und wir kommen hier zusammen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Freude eigentlich in diesem Raum sollte herrschen? Also so, ich bin vorhin dahinter gestanden, Freude, ja, ja, es ist gleich. Aber eigentlich sollte da wirklich extrem viel Freude herrschen unter uns heute Morgen, oder? Also das sollte nur so Smileys eben irgendwo rum sein. Ich möchte dich fragen, wann hast du dich das letzte Mal in deinem Leben so richtig gefreut? Egal über was. So richtig gefreut. Und was war der Grund von dieser Freude? Also, bei mir war es heute Morgen, als ich so ein dickes Stück frische Zöpfen im Tauer hatte. Und dann so, es war noch niemand sonst am Tisch und ich so richtig viel, Frau gehört es jetzt, aber so richtig viel Honig drauf schmieren. So wumm, oder? Also wirklich ganz fett. Und hoffentlich hast du dich heute Morgen, vielleicht hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut, und du hast gedacht, hey, da fühlt die Gottesdienst. Yeah, oder? Family sehen, miteinander Gott feiern, loben oder Lieder singen. Eigentlich sollte das Freude verursachen. Wie sich Freude ausdrücken kann, möchte ich euch schnell, jetzt schauen wir, ob es klappt, in einem Clip zeigen. Und das sind auch Sachen, das müsst ihr nicht lesen können. Aber es zeigt einfach, ihr müsst die Reaktion sehen von dem Wesen, das Freude ist.
Ready? Is this the dog park? Oh, does Fred like the dog park?
Freude herrscht. Wenn ihr noch nicht gewusst, was Freude ist, das wäre Freude. Und weil Gott ein Gott vor Freude ist, findet man die Freude in der ganzen Schöpfung. Auch die freuen sich. Genauso wie wir. Und wir haben Grund, uns zu freuen, weil er, Gott, ist die Quelle von aller Freude. Was würdest du sagen, wie stark bestimmt Freude dein Leben so ganz generell? Wie viel Raum nimmt sie in deinem Leben ein? Oder ist es eher so, ja, ab und zu so in den Highlights, oder eben, wenn man mit den Freunden schauen kann oder so. Wenn wir ganz ehrlich sind, aus menschlicher Sicht, haben wir manchmal mehr Grund, uns nicht zu freuen, als uns zu freuen. Manchmal sind da mehr Sachen, die unser Herz schwer machen, anstatt dass es uns lässt, ja, jubeln. Ich habe in den letzten zwei Wochen immer wieder so Nachrichten bekommen, wie der Tod von einer 18-jährigen Tochter von einem Pastor im Bund FG, wo ich im Frühling noch gerade bei mir im Tisch gehockt und er hat von seinen Kindern erzählt. Eine Missionarin, die wir kennen, die, ich glaube, die oder letzte Woche gestorben ist, den Kampf gegen Krebs verloren hat. Vier Kinder hinterlassen, zwei Kinder im Alter von unseren zwei älteren Kindern. Eine Mutter, die noch gebraucht würde. Beim ehemaligen Leiter von Diguna, bei meinem ehemaligen Chef, ist jetzt Parkinson diagnostiziert worden, nachdem dass er gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs ist behandelt worden. Es gibt immer wieder im Leben so Beispiele, die könnten sicher vieles aufzählen. Vielleicht sind Menschen da heute Morgen, die sagen, hey, Freude bestimmt mein Leben nicht wirklich. Weil ich so solche schwere Sachen zu tragen habe. Weil es Sachen gibt in meinem Leben, die mir schwer machen. Fakt ist, Freude und Leid existieren auf dieser Welt ganz nah zusammen. Nebeneinander. Das ist schon nur, wenn beide gehören zum Leben. Denkt an ein Spital. Im gleichen Spital kommt ein Baby neues Leben auf die Welt und im gleichen Spital nimmt jemand Abschied von einem geliebten Menschen, der stirbt. Freude und Leid gehen immer wieder Hand in Hand. Und trotzdem, oder vielleicht gerade darum, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns über Freude, die Gott uns schenken will, Gedanken machen. Und das wollen wir heute Morgen miteinander tun. Darum lasst uns einsteigen in diesen Text aus 1. Petrusbrief. Kapitel 1, Verse 6 bis 9, wollen wir heute Morgen ein bisschen durchgehen. Und wir sehen dort, Petrus vertröstet uns nicht auf eine Freude in ferner Zukunft, auf etwas, das dann mal wird kommen, sondern er redet gerade im Gegenteil davon. Er redet, dass Freude herrscht, auch schon jetzt. Ich werde mal Vers 6 lesen. Der sagt der Petrus: Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Es ist auffällig, dass immer wieder, wenn Gott von dieser Freude redet, jetzt ist mir der Text weg, aber er kommt irgendwann wieder. Dass es durch Propheten sagt, oder jetzt eben auch durch Apostel, immer wieder dann zu Menschen, wo es noch nicht gut geht. Er redet zu Menschen immer wieder und sagt, freut euch, die in schwierigen Situationen stecken. Und das ist auch in diesem jetzigen Text hier der Fall. Der Petrus schreibt den Brief, die Christen in diesen fünf römischen Provinzen, die im Anfang erwähnt werden, zur Ermutigung. Er tut dies mit gutem Grund. Weil ihnen ist nicht Freude zuvorderst gerade. Sie stecken in einer ganz schwierigen Situation. Die Zeichen stehen auf Verfolgung. Und schon jetzt kämpfen sie mit falschen Beschuldigungen. Sie werden verleumdet, sie werden abgelehnt. Ein Sturm zieht auf über die Gemeinden. Ein starker Sturm. Und der Petrus kennt uns Menschen, was wir machen in solchen Situationen oder in welcher Gefahr dass wir stehen, wenn es hart wird. Plötzlich schauen wir nur noch auf den Sturm, auf all das, was uns schwer macht. Wir sehen alles nur noch schwarz. Wir konzentrieren uns auf das Leiden. Und plötzlich herrscht wirklich nicht mehr Freude, sondern Depression in unserem Leben. Eine andere Gefahr ist, dass wir Kompromisse eingehen. Die ersten Christen, die ersten Empfänger, sind in Gefahr gestanden, Kompromisse mit den Regierenden einzugehen. Volle Kompromisse. Ihren Bau flach zu halten, möglichst nicht mehr von Jesus zu erzählen. Oder im schlimmsten Fall, das kann Leid immer wieder verursachen, dass Menschen Gott den Rücken zukehren. Und sagen, das klappt nicht. So mache ich nicht mit. Ich suche einen anderen Weg. Ich finde es so interessant, dass der Petrus in dieser schwierigen Situation seine Empfänger hier nicht vertröstet auf eine bessere Zeit. So nach dem Motto, du musst nur positiv denken. Kopf auf, es kommt schon gut. Hey, einfach mal ein bisschen Ja, halt durchbeissen. Es geht nicht um positives Denken hier. Dass es irgendeins, wenn wir nur richtig denken, dann funktioniert es dann wieder. Er erinnert sie und auch uns heute Morgen daran, dass auch in schwierigen Zeiten, dass wir einen Grund haben, uns zu freuen. Er tut das, ohne die Prüfung und das Schwere irgendwie zu beschönigen. Oder sogar zu verneinen und zu sagen, hey, das ist nur eure Perspektive. Eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Das macht die Bibel nie. Sie nennt Leid, Leid. Schweres, Schweres. Und das dürfen wir auch. Es geht nicht darum, irgendwie so über all dem zu schweben. Aber er will ihren Blick wieder auf das lenken, was Gott für sie hat, was Gott ihnen schenkt. Darum sagt er, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und euch zu jubeln. Und wenn wir diesen Grund herausfinden wollen, dann müssen wir nur die Verse vorher lesen, 3-5, was er dort hat gesagt. Dort hat er nicht den Grund gegeben. Er sagt dort, ihr habt allen Grund, euch zu freuen, durch das, was Gott durch Jesus für euch hat. Was er noch wird tun für euch. Was er auch im Jetzt für euch tut. Er redet in diesen 3 Versen von Gottes Barmherzigkeit. Dass Gott uns barmherzig ist durch Jesus. Dass Gott auf unserer Seite steht. Auch in den schweren Zeiten. Er redet davon, dass er uns ein neues Leben hat geschenkt durch Jesus. Eine sichere Hoffnung, die auf uns wartet, weil Jesus auferstanden ist. Er redet vom unvergänglichen Erbe. Von einem grossen Erbe, der für uns parat ist, der auf uns wartet. Das haben wir noch nicht, aber es ist da, es wartet. Und er redet davon im Vers 5 von Gottes Macht, von Gottes Kraft, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten bewahren kann. Unser Glaube hat, wenn wir uns nicht mehr Gott haben, hat er uns weiterhin in seiner Hand. All das, was der Petrus hier aufzeigt, können wir mit einem Wort eigentlich zusammenfassen. Er redet von Gottes Gnade. Es geht um Gnade. Das, was Gott uns schenkt. Und das hat Auswirkungen, die Gnade. Gnade erzeugt Freude. Ich habe etwas Neues gelernt. Das ist auch so der Vorteil am Pastor sein, wenn man so sich darf, eben studieren. Ich habe im Studium etwas Neues gelernt. Beate, das vielleicht schon lange. Ich habe das erst herausgefunden, dass das griechische Wort für Gnade und Freude der gleiche Wortstamm hat. Und dass sehr lang in der griechischen Dichtung und Kunst die Wörter sogar synonym sind gebraucht worden. Und ich denke, das macht eigentlich Sinn, weil Gnade gibt wirklich Freude. Ein Geschenk, wenn wir jemandem etwas schenken, dann möchten wir immer Freude machen, oder? Weil Gott uns gnädig ist, haben wir immer Grund zur echten Freude. Auch im Jetzt. Und nicht erst morgen, nicht in der Zukunft. Gnade gibt Freude. Stellt euch vor, ein Polizist hält euch an, weil ihr gerade eine Verkehrsregel gebrochen habt. Schnell gefahren, nicht angeordnet gewesen, was auch immer, blöd überholt, gefährliches Überholmanöver. Es gibt ja so Sachen, die einem manchmal passieren. Und ihr wisst haargenau, wo ihr euch anhaltet, jetzt gibt es eine fette Busse. Der Polizist fragt, was habt ihr da? Ihr sagt, ja, schnell gefahren, im 30er, 50er KL, blöd gegangen. Er sagt, ja, das ist so, rot über die Ampel seid ihr auch noch gerade. Könnt weiterfahren, macht das aber nicht mehr. Was macht das mit euch? Statt 100 Franken Busse zahlen, sagt ihr einfach, macht es nicht mehr. Ich lasse Gnade vor Recht walten. Geht weiter. Das ist Freude, oder? Also ich habe Freude, oder? Weil die 100 Franken würde ich lieber für etwas anderes ausgeben. Und das ist nur ein ganz schwaches Beispiel für das, was Gott uns schenkt durch seine Gnade. Er schenkt uns noch unendlich viel, viel mehr. Aber genau das macht Gnade. Sie gibt Freude. Als Christen haben wir immer Grund zur Freude. Wegen Gottes Gnade. Weil Gott uns gnädig ist. Weil Gott für uns ist. Weil Freude braucht ja einen Grund. Also der Hund hat nicht ohne Grund so gejault. Es ist nicht jemand, der gesehen hat, er hat gewusst, ich gehe jetzt mit meinen Kollegen, darf ich spielen, auf einen Hundespielplatz. Und das ist auch bei uns so. Freude kommt nicht einfach von nichts. Sie hat eine Ursache, sie hat einen Grund. Übrigens, das Leiden auch. Es hat auch eine Ursache, einen Grund. Und wir empfinden Freude wegen etwas oder wegen jemandem. Und das sieht die Bibel nicht anders. Und Petrus sagt uns, ihr habt diesen Grund. Der Grund ist Jesus. Und das etwas, was euch Freude macht, ist seine Gnade. Das, was er euch schenken will. Jesus und die Gnade, die er uns gibt, erzeugt echte Freude in unserem Leben. Sogar dann mit Umständen vielleicht gar nicht so freudig sein. Und nicht, dass das Leiden nicht mehr wehtut. Aber wir können ja, haben ja Grund, uns zu freuen, trotzdem. Durch das, was Gott für uns hat. Und das gibt Kraft zum Durchhalten, auch in schweren Zeiten. Das weiss der Petrus, darum schreibt er das an den Christen, die unter Druck sind. Und wenn du heute Morgen unter Druck bist, wenn vielleicht die Freude gerade nicht so dominiert in deinem Leben, dann darfst du das so wissen, Gott ist auf deiner Seite. Da wartet ein unvergängliches Erbe auf dich. Es gibt einen Grund, um dich zu freuen. Du hast vielleicht ganz viel Grund, dich nicht zu freuen. Aber es gibt auch Grund, sich wirklich zu freuen. Durch die Gnade von Jesus gilt auch, dass Freude herrscht trotzdem. Trotz dem Schweren. Und mit dem fährt er weiter. Vers 7. Er hat schon im Ende von Vers 6 von dieser Prüfung geredet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergänglich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre bringen. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon so Menschen getroffen habt oder vielleicht so Menschen kennen, die viel Schweres in ihrem Leben haben durchgemacht oder vielleicht auch in einer schweren Situation stehen und sie sind trotzdem nicht verbittert. Im Gegenteil. Es gibt so Menschen, die haben so viel Schweres durchgemacht und sie strahlen immer noch Freude aus. Nicht, dass sie sagen, das Schwere ist nicht schwer, aber sie haben immer noch einen Grund, um sich zu freuen. Das sind eindrückliche Begegnungen mit so Menschen. Ich denke auch, die vielen auch ganz armen Menschen, die wir getroffen haben in Kenia, und gleich haben sie irgendwo eine Freude, eine Zufriedenheit ausgestrahlt. Das hat mich immer wieder berührt. Ich bin manchmal unzufrieden geworden, wenn ich keinen Kaffee mehr daheim hatte. Und andere haben viel Schwereres und haben trotzdem eine Freude in ihrem Leben. Was wir von solchen Menschen lernen, aber auch von Petrus hier, ist, wo Leid ist, wo schwer ist, kann trotzdem auch Freude sein. Und wo Freude ist, ganz so offensichtlich, wo sich Menschen freuen, da gibt es viel auch etwas Schweres zum Tragen. Eine Bürde. Es gibt eigentlich nie nur das eine oder das andere auf dieser Welt. Freude und Leid gehen immer wieder Hand in Hand. Und das hat der moderne westliche Mensch vergessen. Wir jagen immer so verbissen dem perfekten Glück nach. Ein Spass, oder? Dass wir dabei einer wahren Freude vorbeigehen. Weil wir so konzentriert sind auf das Perfekte. Wenn nichts mehr ist, wenn alles gut ist. Das kann uns Christen passieren. Und der Unterschied, ob jetzt mehr Freude oder mehr das Leiden unser Leben beherrscht, bestimmt, wird nicht einfach nur durch die Situation bestimmt, in der wir im Moment drin sind. Ob du jetzt einen Grund hast, eine gute Situation, einen Grund hast, um dich zu freuen oder eben eine schwierigere Situation, es wird immer auch wieder durch unseren Fokus bestimmt. Auf was schauen wir jetzt? Auf was konzentrieren wir uns? Unsere Perspektive macht ganz, ganz viel aus in dem. Konzentriere ich mich auf das Schwere, auf das Leiden, das da ist? Oder schaue ich ganz bewusst immer wieder auf Jesus? Auf das, was er für mich hat, auf das, was auf mich wartet. Und da ist uns sicher auch der Apostel Paulus immer wieder ein Vorbild. Genau um das geht es, um die Perspektive, wenn er im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, von Vers 16 und 18, die Worte sagt. Er macht es auch im Blick auf die Auferstehung, auf das, was auf uns wartet.
Er sagt da, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden und unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wenn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. An Paulus geht es hier sicher nicht darum zu sagen, das Leid ist nichts, was ihr durchmacht. Er zieht den Vergleich. Er sagt, verglichen mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet, das ist der Vergleich. Wo wir uns gar nicht vorstellen können, wo unser Denken überragt, ist das vergängliche Leid, das wir im Moment drinnen stehen, hat ein viel ein kleines Gewicht, als wir das vielleicht erleben. Der Petrus zeigt in Vers 6 und 7, dass die Prüfungen zeitlich begrenzt sind. Das Leiden ist immer zeitlich begrenzt. Und es dient einem Zweck. Wir haben das gelesen, eine Stärkung, eine Reinigung von unserem Glauben. Unser Glaube soll stärker werden. Solche Zeiten sollen uns nicht zerstören, sondern sie sollen uns stärker machen. Das ist natürlich relativ einfach gesagt, wenn es einem gut geht. Und manchmal erlebt man das selber nicht so in diesen Momenten. Der Petrus sagt hier von diesen Prüfungen vom Feuer, er legt hier einen anderen Fokus. Er konzentriert sich nicht auf die Prüfungen, sondern er konzentriert sich auf das Ziel. Und er will da unseren Blick wegnehmen vom Schweren und uns auf das Ziel schauen. Das, was dabei rauskommen soll. Damit wir eben die Freude, auch die schwierigen Zeiten, nicht verlieren. Dass Gold gereinigt muss werden, wenn man es frisch aus dem Stollen rausholt, das ist uns vielleicht noch allen klar. Aber was ist mit unserem Glauben? Braucht die Glaube auch immer wieder eine Reinigung? Ich bin überzeugt, wenn Gott wirklich den Platz haben soll, der ihm zusteht in unserem Leben, der erste Platz, wenn er darf auf dem Thron sitzen von unserem Leben, dann muss auch unser Glaube immer wieder gereinigt werden. Es ist einfach zu sagen, dass wir Gott vertrauen, wenn unser Schiff von unserem Leben so in ruhigen Gewässern segelt, oder? Wenn es so richtig angenehm ist, eine leichte Brise, es geht immer ein bisschen vorwärts. Aber wie schnell tun wir gerade in solchen ruhigen Zeiten gibt es so einen Wechsel von unserem Glauben, von unserem Vertrauen. Auf das Mal vertrauen wir eigentlich nicht wirklich Gott, sondern unserem Wissen, unserem Können. Vielleicht auf unsere Gesundheit, wir bauen auf unsere Jugend, solange wir noch jung sind. Auf Geld und Sicherheit. Auf das Mal vertrauen wir gar nicht so viel auf Gott, wie wir eigentlich denken. Sondern wir verlassen uns auf viel, viel andere Sachen. Wir stehen in Gefahr, wir alle unseren Glauben an Gott mit anderen kleinen Götzen zu vermischen. Und wir merken das nicht einmal. Es passiert so in diesen ruhigen, angenehmen Zeiten. Ich habe es eigentlich noch recht im Griff. Also schon mit Jesus zusammen, ist klar, aber eigentlich habe ich es noch so recht im Griff. Und das schwächt schlussendlich unseren Glauben. Das raubt Gott die Ehre, die ihm zusteht. Und nimmt uns auch so die Freude. Gerade speziell dann auch, wenn eben mal dunkle Zeiten kommen. Und die kommen. Es ist nicht die Frage, ob wir einmal leiden in unserem Leben, sondern die Frage ist, mehr wann kommt es leiden. Aber die Freude kommt eben auch. Und wir wirklich glauben, wie stark unser Glauben ist, das merken wir in den Stürmen von unserem Leben. Dann, wenn es eben ins Lebige geht, wie wir sagen auf Berndeutsch, oder? Das ist dann, wenn wir unter Druck sind, wo wir wirklich sehen, wie tief geht unser Glauben. Aber es ist ja genau dann, wo unser Glaube, auch wenn er vielleicht noch gar nicht so tief geht, gestärkt wird. Es sind die Zeiten, die Gott braucht, für unseren Glauben zu reinigen. Der Petrus sagt ganz klar, das Ziel von diesem Feuer ist nicht unser Untergang, ist nicht uns zu verbrennen, sondern es ist unsere Standhaftigkeit. Kurze Zwischenfrage, wer von euch wird gern gelobt? Es tut gut. Wenn sie das letzte Mal so gelobt worden, und was hat es in euch ausgelöst? Das ist noch schön, oder? Wenn mal jemand sagt, hey, das ist wieder gut gemacht. Das war gut gewesen. Wir sehnen uns als Menschen nach Lob. Und Gott will uns, unseren Glauben reinigen, damit er uns am Schluss loben kann. Das ist das, was wir gelesen haben. Gott ist ein Vater und er liebt, wenn er uns loben kann, wenn er sagen kann, hey, das hast du gut gemacht. Im Feuer der Prüfungen dürfen wir auch immer wieder daran denken, dass wir nicht alleine stehen. Gerade im Vers 5, wo er vorher gesagt hat, rettet Petrus von dieser Macht, von Gottes Macht, die unseren Glauben bewahrt. Im Philipper 1,6 werden wir erinnert, Jesus ist der Anfänger, der unseren Glauben hat angefangen und der, der uns das Ziel bringt. Gott selber will durch seine Macht unseren Glauben bewahren, uns durch das Feuer durchbringen. Dass er uns nachher loben kann. Hey, wenn es schon gut tut, wenn der Eltern einmal ein Lob ausgesprochen haben, oder der Chef, oder wer auch immer, oder ein Lehrer, hat gesagt, hey, die Arbeit ist gut gemacht. Stell dir vor, wenn er mal vor Jesus steht und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Ich lobe dich, du bist standhaft geblieben. Du hast nicht aufgegeben, es war schwer gewesen. Ich weiss. Aber auch ich war bei dir gewesen. Du hast nicht aufgegeben. Gratulation. Das ist das, was Jesus mal für uns tun will. Er will uns loben. Darum tut er auch unseren Glauben prüfen, ihn reinigen. Freude herrscht trotzdem. Wir haben Grund, uns zu freuen. Das Feuer vor Prüfung, noch eins. Egal wie schmerzhaft dass es brennt, egal wie lang dass es lodert in unserem Leben, es ist zeitlich begrenzt. Es wird aufhören. Und im Gegensatz dazu die Freude, wo Gott uns durch Jesus schenkt. Die Freude, die herrscht einmal ewig. Und das ist das, was Petrus uns in den letzten zwei Versen sagt, 8 und 9. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Hier wird es jetzt vielleicht noch deutlicher. Der Petrus lenkt unseren Blick auf das endgültige Ziel. Und auf den, der uns das Ziel bringt. Das Ziel kennen, ich weiss nicht, ob ihr das bei einer Wanderung auch schon erlebt habt. Ihr seid müde, ihr mögt fast nicht mehr. Aber ihr wisst, nur noch 10 Minuten bin ich am Ziel. Und dann gibt es ein kühles Cola oder ein Offi oder was auch immer. Es gibt wieder neue Kraft, oder? Auch wenn der Weg vielleicht noch steil ist, steinig ist, wenn man sieht, der Gipfel ist nicht mehr weit entfernt, dann kann man sich noch eins zusammenraffen und gibt noch eins ins Beste. Gott will uns das Ziel immer wieder vor Augen führen. Und Gott will uns Freude schenken im Itzen, trotz der Prüfungen und einmal in aller Ewigkeit. Ewige Freude. Und die Schlüsselperson dazu, die uns die Freude wird schenken, dass wir uns sicher sein können auf die Freude, ist Jesus Christus. Durch Jesus alleine haben wir den Zugang zu dieser Gnade, die die Freude verursacht, die Freude gibt. Und dabei geht es nicht um irgendetwas Starres oder Technisches. Um etwas Abstraktes. Ich weiss nicht, ob euch ist aufgefallen, er redet hier im Vers 8 von der Liebenden, der vertraut ihm. Das sind Verben, die eine Liebesbeziehung, eine enge Beziehung beschreiben. Es geht immer um Beziehung. Der Petrus zeigt uns, durch die persönliche Beziehung zu Jesus dürfen wir uns sicher sein, dass wir das Ziel erreichen. Wir sehen ihn jetzt noch nicht, aber wir werden ihn sehen. Und schon jetzt löst es Freude auf. Die Empfänger sind eigentlich in der gleichen Situation wie wir heute, obwohl sie mehrere Jahrhunderte zurückgelebt haben. Der Petrus selber hat als Apostel Jesus noch gesehen. Mit seinen Augen hat Jesus gehört. Er war mit Jesus unterwegs gewesen. Die Christen, die diesen Brief bekommen haben, dann ist es gegangen wie uns. Und für sie gilt genauso wie für uns heute, was Jesus dem Apostel Thomas gesagt hat. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und wir leben genau in dem, in dieser Vorfreude, in dem Glücklichsein. Wir sehen es noch nicht, aber vielleicht sehen wir es gleich. Zum Lieben und zum Vertrauen brauchen wir nicht immer den Geliebten sehen. Wenn ich mal weg bin, wenn ich mal irgendwo an einem Kurs bin, dann liebe ich meine Frau weiterhin. Auch wenn ich sie nicht sehe. Ich vertraue ihr auch weiterhin. Es wär noch mühsam, wenn es nicht so wäre, oder? Aber ich weiss, ich habe Grund, ihr zu vertrauen. In Beziehungen sehen wir zuerst nicht in erster Linie mit unseren Augen, sondern mit unserem Herz. Auch wenn wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen. Aber das gilt besonders für die Beziehung zu Jesus. In unserer Mitte, wo wir jetzt drinnen sind, in diesen Situationen, wir sehen Jesus nicht mit unseren Augen, das wird einmal kommen, aber wir sehen ihn mit unserem Herz. Wir sehen Jesus, wenn wir die Bibel lesen. In der Bibel können wir ihn immer besser lernen kennen. Sehen, wie er wirklich ist, wer er ist. Durch die Bibel redet er zu uns. Aber auch im Gebet, wenn wir mit ihm reden, dürfen wir auf ihn hören, was er uns zu sagen hat. Wir sehen Jesus oder wir erleben ihn durch den Heiligen Geist, der uns wirkt. In der Gemeinde, durch andere Christen, sehen wir immer wieder Jesus. Durch Beziehung zu Jesus wird die Gnade Gottes in unserem Leben erst richtig real. Wird sie greifbar, wird sie erlebbar. Und etwas von dieser ewigen Freude, die auf uns wartet, wird schon spürbar. Wir können schon so ein bisschen wie etwas vorkosten. Und je tiefer und je inniger, je vertrauter die Beziehung wird zu Jesus, desto mehr erleben wir etwas von dieser ewigen Freude. Schon im Heute. Mir hat es gefallen, ich habe am Connect-Treffen etwas gelernt von Dave. Also ich lerne immer wieder viel, aber der Unterschied zwischen Duschen und Baden, das habe ich mir nie überlegt, weil ich bin ein Duscher, ich bade eigentlich nie. Und glaube, es geht auch, denke ich mir. Aber der Unterschied ist, Duschen, da läuft einfach das Wasser so über einem runter, oder? Und im Bad, da wirst du richtig bohren tief rein, oder? Also da ist wirklich, da geht jeder Dreck weg. Im Blick auf die Freude sind wir im Moment im Duschen. Wir alle. Oh, du, Dave. Also, wir sind alle im Duschen im Moment. Er badet gern. Aber in Ewigkeit werden wir mal in Freude baden. Da werden wir wirklich in die Freude eintauchen. Da werden wir erst richtig rausfinden, was Freude wirklich ist. Wie ich gesagt habe, jetzt sind wir noch am Vorkosten, am Täuscheln. Aber irgendwann werden wir in dieser Freude, die Gott für uns parat hat, baden. Wir werden schwimmen drinnen. Wir werden tauchen, ganz runter, wie bei Taufe. Das ist die Freude, die auf uns wartet, die ewige Freude. Und durch die Beziehung von Jesus werden wir das einmal erleben. Freude herrscht ewig. Und die wartet auf uns. Liebe, Glaube, Hoffnung, Frieden und Freude, das sind die fantastischen fünf. Das sind die Eigenschaften, die das Leben, das Jesus uns verspricht, das Leben in Fülle ausmachen. Vielleicht noch nicht perfekt, aber vielleicht ist es einfach ein Duschen. Aber es soll wachsen, es darf wachsen in uns. Es darf immer mehr zunehmen, es soll immer mehr unser Leben bestimmen und prägen. Und es passiert, wenn wir wirklich in dieser Beziehung, in dieser engen Beziehung mit Jesus leben. Eine enge Beziehung fordert immer Mut. Es hat immer etwas mit Mut zu tun, sich darauf einzulassen. Es ist ein Risiko. Es ist ein Abenteuer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Abenteuer einzugehen. Sagen, Jesus, ich vertraue dir. Auch wenn ich es im Moment nicht verstehe, was in meinem Leben abgeht. Auch wenn ich von dieser Freude, oder Kari heute Morgen geredet, eigentlich nicht viel spüre. Durch Jesus und seine Gnade haben wir immer einen Grund, uns zu freuen. Vielleicht nicht so mit dem Gefühl, aber in unserem Herz. Wir dürfen jetzt, ich könnte schon mal vorkommen, ein geniales Lied singen, noch miteinander, das das ausdrückt. Freude herrscht durch Jesus schon im Jetzt, nicht erst in der Zukunft. Durch seine Gnade dürfen wir schon jetzt Freude erleben, Freude haben. Und sie herrscht auch trotzdem. Trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen. Und sie wird einmal ewig herrschen. weil Jesus uns ins Ziel bringt. Wir werden einmal in Freude baden. Und ich habe bei der Vorbereitung auch den Vers gefunden aus Nehemia 8,10. Und das dürfen wir jetzt miteinander auch noch singen. Freude im Herrn ist unsere Stärke. Und wir wollen uns das wirklich auch bewusst zusingen. Dass wir unseren Gott freuen können und dass das uns wieder neue Stärke gibt. Auch in schwierigen Zeiten. Auch wenn es vielleicht uns nicht nach Freude aussieht. Und ich möchte euch bitten, die können aufstehen dazu. Ich möchte einfach auch noch um Gottes Freude bitten. Darum bitten, dass die fantastischen fünf in unserem Leben immer mehr zunehmen dürfen. Und dann wollen wir einander noch zusingen, das Lied «Freude im Herrn».